Zu Gast hier im Studio jetzt Reinhard Johler, der Direktor des Instituts für empirische Kulturwissenschaft am Ludwig-Uhland-Institut. Hallo, Herr Johler, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, guten Morgen.
Und herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren EKW. Das Jubiläum ist ja gerade in aller Munde und Sie feiern das auch gebührend. Und wir gucken jetzt mal ein bisschen auf die Anfänge, als es losging, weil das Fach theoretisch gab es ja länger, nur der Name ist neu gewesen.
So ist es. Also zunächst einmal danke, dass ich kommen darf. Danke auch für die Glückwünsche zum 50. Geburtstag. Das hat ja ein Institut und das betrifft dann auch alle. Und wir haben es auch so gemacht, dass alle auch teilnehmen. Also wir haben viel mit den Studierenden gemeinsam gemacht, mit allen Mitarbeitern gemeinsam, mit den Alumni. So, dass es tatsächlich so etwas wie ein gemeinsamer Geburtstag geworden ist. Und das ist ja in diesen Corona-Zeiten auch irgendwie nicht ganz unwichtig, irgendwie immer wieder die Community ein bisschen zusammenzubringen. Und das ist ja bei uns am Ludwig-Uhland-Institut ganz, ganz groß. Und irgendwie auch, es sind ganz viele Leute anhänglich, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Tatsächlich ist das Institut ja viel älter als sein 50. Geburtstag. Es ist 34 gegründet worden, 34 ans Schloss gekommen, durch einen Germanisten Bebermeier. Bebermeier war doch ein strammer Antisemit, der auch dafür so quasi namentlich gezeichnet hat, dass die Uni judenfrei ist und so als, ich sag's ein bisschen und auch verkürzt unter Apostroph, als Dank hat er dann dieses Institut für deutsche Volkskunde, Seminar für deutsche Volkskunde und dann Institut für deutsche Volkskunde bekommen und das ist dann 34 eben am Schloss oben mit vielen anderen Instituten eröffnet worden, die gleichfalls eine ziemlich problematische Geschichte haben, also die Rassenkunde, die Ur- und Frühgeschichte, die da sehr ins Germanische geblickt hat und eben das Ludwig-Uhland, also Entschuldigung, nicht das Ludwig-Uhland-Institut, das Institut für deutsche Volkskunde, das eben sehr stark, ja, die deutsche Kultur und das war natürlich die deutsche Nazi-Kultur in Vergangenheit und Gegenwart erforschen sollte. Und so ist das Institut auch eingerichtet. Wir haben auch oder hätten auch vorgesehen gehabt, jetzt zum Jubiläum noch einmal richtig die Türen aufzumachen, weil das Institut selber so ein Zeichen seiner Vergangenheit ist. Ich habe gesagt, eben diese Gründung in der Nazi-Zeit, es ist dann sofort ein Tischler beschäftigt worden, der eine Einrichtung hineingesetzt hat und diese Einrichtung letztlich auf der einen Seite ein bisschen postmodern fast ist, weil es so unterschiedliche Stile zusammenfügt, Symbole, also es ist ein ziemlich wildes Zusammenmischen von Stilen, aber alle verbindend, es ist das Deutschtum repräsentiert und das Institut schaut auch ein Stück weit wie eine, oder es ist auch geplant gewesen wie eine Wohnung aus, also es gibt einen Kamin, es gibt so quasi ein, das Seminarraum ist dunkel wie eine Stube fast eingerichtet und immer ist die Idee, das Deutschtum, das Germanentum nicht nur zu unterrichten, sondern es zu fühlen, körperlich wahrzunehmen. Und das, glaube ich, ist auch einer der Ausgangspunkte gewesen, warum dann doch in den 60er Jahren so gegen diese Dominanz der Vergangenheit am Institut, die ja trotzdem da ist, dagegen aufzubegehren. Und insoweit ist auch die 50 Jahre verbunden, natürlich klarerweise, da drücken wir uns auch nicht herum, auch klarerweise mit der ursprünglichen Gründung, die wir aber natürlich dann nicht als Geburtstag feiern wollten, sondern da eher auch sehr kritisch dazu stehen. Aber wo wir ein bisschen auch so die Verbindung sehen ich will es nochmal sagen, wer Lust und Laune hat, der soll auch gerne einmal vorbeikommen, weil wir eigentlich das Institut auch als Teil der Jubiläumsfeiern sehen. Das ist jetzt ein bisschen mit Corona irgendwie unmöglich geworden, aber vielleicht wird es ja besser. Und wir laden alle herzlich auch dazu ein, das nochmal in Augenschein zu nehmen. Und es gibt ja dann am Schloss auch noch zwei Ausstellungen. Also man kann das so quasi alles zusammennehmen, in einem Ausflug das besichtigen, irgendwie auch ein bisschen mit den Leuten sehen und bekommt dann, glaube ich, einen guten Eindruck, warum wir uns darüber freuen, dass 50 Jahre EKW auch sowas wie ein Geburtstag und ein Anlass ist, das irgendwie groß in die Welt zu setzen.
Wie kommt oder wie kam es, dass dieses Institut trotz dieser quasi dunklen, braunen Vergangenheit einfach weiter bestehen konnte nach dem Krieg?
Also nach 1945 ist es tatsächlich so, dass die Chancen nicht sehr gut einmal zunächst stehen. Das Institut hat auch wie soll ich sagen, nicht wahnsinnig viele Aktivitäten dann gezeigt, weil eben schnell der Krieg ausgebrochen ist, dann war es zu klein, dann ist auch nicht mehr wahnsinnig viel los gewesen. Aber es ist ganz eindeutig ein nationalsozialistisches Institut. Und es gibt dann ein paar Zufälle, die dieses Institut überleben lassen, vielleicht einerseits auch seine periphere Lage im Schloss, andererseits ein Rektor, Hermann Schneider, nach 45, der Germanist und Altertumswissenschaft, das ist immer so dieses Germanentum auf der Suche, der so ein Interesse gehabt hat, irgendwie so eine Seitenstelle zu haben, die dann weiter besteht. Es gibt aber auch so eine Schiene, die zu den französischen Besatzern, sage ich einmal, also zu jenen, die die Zivilverwaltung übernommen haben, die auch von sich aus zwar keine Re-Education gestartet haben wie die Amerikaner, aber trotzdem, glaube ich, verstanden haben, das meine ich jetzt sehr unter Apostroph, dass man den Deutschen auch was geben muss. Und dieses Geben war dann so eine Art von Heimat, Identität, Zugehörigkeit, und das sollte am Institut dann auch eben mitgetragen werden. Also es gibt so verschiedene Wurzeln, alle ein bisschen zufällig. Wenn man das gemacht hätte, was man heute tut, auf alles zu wetten, dann hätte man wahrscheinlich viel verloren. Es ist anders gewesen. Gustav Bebermeier im Übrigen ist entlassen worden, 45 tatsächlich als Person. Also es hat dann so provisorische Leitungen gegeben. Das Institut ist stark an die Germanistik angebunden gewesen. Und es hat keine besonders starke Rolle gespielt, bis dann eben eine Person in besonderer Weise durch ganz viele Umstände ans Institut gekommen ist, Hermann Bausinger. Und mit Hermann Bausinger ist dann ganz vieles verbunden. Die neue Orientierung der Volkskunde, nicht nur in Tübingen, aber auch in Tübingen, das Öffnen für neue Themen, das Interesse für Theorien, letztlich das aus einem kleinen, historisch belasteten Institut, das interessant war für ein paar Leute, die sich an diesem Titel, und das muss ich vielleicht noch hinzufügen, nach 45 hat es den Titel bekommen, Ludwig-Uhland-Institut, das ist ein Stück weit das die französische Beigabe, weil man mit Ludwig-Uhland in Frankreich sehr stark den deutschen Liberalismus des 19. Jahrhunderts verstanden hat. Also das wäre ein bisschen so dieses Re-Education auf Französisch. Also so quasi, ich muss die irgendwie an etwas erinnern, was ein anderes Deutschland darstellt. Und dann ist dazugekommen ein ganz langer Titel, Ludwig-Uhland-Institut für deutsche Altertumswissenschaft, Volkskunde und Mundartenkunde. Also es ist irgendwie alles so quasi da dazugenommen worden, was in der Germanistik übergeblieben ist. Und es ist die Altertumswissenschaft dann schnell auf die Seite gelegt worden, die Mundartforschung nicht, die begleitet uns bis jetzt, weil es erstaunlicherweise immer wieder Konjunkturen der Mundart und des Dialekts und der Nachfrage danach gibt. Und es ist dann eben der Kern war Volkskunde, die vielleicht, das hat immer noch bei mir, ich habe in Wien studiert, so eine Art von Anreiz gebildet, wie kann man nur so ein komisches Fach studieren, das so komisch heißt und so gar nicht in die Welt passt. Das war vielleicht in den 50er Jahren noch anders, weil der Volksbegriff noch etwas anders besetzt war, auch das Künden etwas anders besetzt war. Aber nichtsdestotrotz war dieses Institut dann ja beiläufig klein, hat ein paar exotische Vögel angezogen, und diese exotischen Vögel, die haben dann mit Bausinger zusammen, und das ist uns, glaube ich, auch wichtig zu erzählen, dass es nicht nur eben vom Professor ausgegangen ist, sondern von ganz vielen Studierenden, die ein Verlangen gehabt haben, dass das Institut mit seinen Gegenständen in die Gegenwart kommt, dann radikal verändert haben.
Was ist problematisch an dem Begriff Volkskunde?
Also, es gibt ja verschiedene Seiten des Begriffs. Das eine ist der Volkbegriff. Der Volkbegriff hat unterschiedliche Konjunkturen erlebt, aber er ist natürlich im Nationalsozialismus dann sehr auch missbraucht worden, wahrscheinlich auf eine Art und Weise missbraucht worden, dass er nach 45 auf alle Fälle dann in den 60er Jahren nicht mehr weiter verwendbar hat werden können. Man könnte jetzt einwenden, die Wende, also DDR, da ist noch einmal dieses Wir sind das Volk, also ein anderes Verständnis von Volk aufgekommen. Aber letztlich ist es klar gewesen, dass wir nicht Volk studieren, also diesen Körper, sondern dass wir uns für Kultur interessieren. Das war dann auch der große Umschwung. Und das Zweite war dieses Künden, also Kunde. Und mit Kunde ist ja, das ist auch ein merkwürdiger Begriff, weil Wissenschaft eigentlich zunächst da ist, Wissenschaft zu betreiben. Die Volkskunde hat immer aber auch die Idee gehabt, die einmal zunächst gar keine schlechte ist, nicht nur Wissenschaft zu haben, sondern das auch so quasi in die Öffentlichkeit zu verbreiten. Also ein, wenn man will, auch durchaus ein demokratischer Aspekt. Allerdings war das sehr so aus der Lehrerposition herausgedacht und zu wissen, wie das Volk eigentlich sein müsste. Und drum sind beide Begriffe, wir wollen ja eigentlich wissen, wie das Volk und Apostroph denkt, wie es handelt, also kulturell handelt und nicht wir wissen es und künden das ins Volk hinein, weil auch immer die Annahme mit der Volkskunde verbunden war, dass letztlich die große Zeit in der Vergangenheit liegt und es darum geht, diese Vergangenheit, die bäuerliche Welt, die oft auch romantisiert war, zu erhalten, zu schützen und jene, die sie verändern wollen, zu bekämpfen, also sich so auf die Seite der Trachtenträger zu schlagen. Und das ist sehr früh eigentlich schon ungleichzeitig geworden, aber spätestens in den 60er Jahren dann als Begriff. Und das hat auch einen ganz zentralen Ausgang genommen, nämlich nicht mehr tauglich. Und es gibt auch jetzt, wenn ich das noch schnell hinzufüge, im Gefolge von Tübingen eigentlich so gut wie alle Institute im deutschsprachigen Raum diesen Volksbegriff abgelegt oder Volkskundebegriff abgelegt. Es gibt noch die Fachgesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, die im Zuge unseres Jubiläums eben virtuell auch in Tübingen getagt hat und die auch ihren Fachnamen jetzt loswerden will. Also dieser Volkskundebegriff geht weg. Das ist wissenschaftlich sehr begründet, aber nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen. Und da, finde ich, erinnert uns auch immer ein wenig so quasi die alte Ausstattung des Instituts. Wer nimmt sich dann dieses Begriffes an? Also ist es einfach ein Begriff, der vergessen wird? Das passiert meistens nicht, sondern wird er nicht von den sehr Rechten, Extremrechten dann aufgegriffen und versucht neu zu füllen. Und da müssen wir dann, glaube ich, auch wieder bereitstehen, nicht um den Begriff zu verteidigen, aber dessen Implikationen eben aufzurufen. Und insoweit kommen wir so quasi, und das ist aber vielleicht auch gar nicht das Ziel, von unserer Geschichte gar nicht so recht los. Das erzeugt auch, manche finden, das ist fast eine zu große Ich-Bezogenheit auch des Instituts. Aber ich finde, es ist auch eine Art von Verantwortlichkeit gegenüber nicht nur dem, was in der Vergangenheit angestellt worden ist, sondern was in diesem ganzen großen Kontext da auch eine Rolle gespielt hat. Und es sind ja nicht wenige, die sich in die Vergangenheit träumen. Es sind nicht wenige, die nationale Ideen jetzt gerade wieder zuspitzen. Es ist nicht wenige, die das Landleben wieder schön finden. Und da, finde ich, ist es immer wieder gut, wenn man das aufrufen kann und sagen kann, Leute, es gibt schon auch ein Institut, das sehr viel Erfahrung damit hat. Und die wollen wir nicht einfach abstreifen, sondern die wollen wir in den Diskurs einbringen.
Da kann auch eine Haltung daraus entstehen dann, ja.
Das wäre letztlich auch das Ziel, ja.
Wie viele Institute dieser Art gab es denn damals? Also war das 34 das erste?
Also hier, Tübingen oder? War tatsächlich ganz bei den ersten. Es hat in Hamburg eins gegeben. Also es waren sehr wenige Institute. Die Volkskunde ist im 19. Jahrhundert so als bürgerliches Interesse entstanden. Also dieser Zuwendung zum Landleben. Das ist, wenn das Bürgertum in Tracht sich zeigt, und man hat natürlich auch sehr stark auch die Koalition zur bäuerlichen Bevölkerung gesucht. Es entstehen Massenparteien. Also es war so auch eine politische Intention dahinter. Dann entstehen doch recht große Museen quer durch Europa. In Berlin zum Beispiel das Museum für Volkstrachten und Hausgewerbe, in Wien das Museum für österreichische Volkskunde, das die ganze Monarchie abbildet, in der Schweiz das Museum für Volkskunde, aber auch in anderen Ländern ist es so eine Mode, Volkskundemuseen, also diese Vergangenheit des ländlichen Lebens oft als Ursprung der Nation gedeutet, zu sammeln und darzustellen. Und aus diesen Museen heraus sind dann eben oft Institute entstanden oder eben aus der Germanistik heraus. Das ist die zweite Welle. Tübingen war da, also ich würde jetzt, müsste echt noch einmal nachschauen, aber ich glaube, es war das zweite Institut nach Hamburg und ist dann aber Teil einer kleineren Welle gewesen, alle mit derselben Intention, letztlich Deutschtum zu erforschen, also deutsche Volkskunde zu betreiben. Und das Fach ist dann eigentlich groß will ich nicht sagen, aber größer erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden, als beobachtbar war, dass tatsächlich etwas mit dieser traditionellen, vormodernen Welt passiert und dass es sinnvoll ist, sich auch damit zu beschäftigen. Und das sind tatsächlich viele Institutsgründungen passiert. Aber der Punkt war dann immer, Und da ist Tübingen richtig vorangeschnitten. Vor lauter Sehnsucht und Blick in die Vergangenheit nicht die Gegenwart zu vergessen. Und vor allem nicht die Gegenwart immer als Defizit der Vergangenheit. Also nicht, was haben wir verloren und was haben wir jetzt noch, sondern zu sehen, was kommt da Neues dazu. Und was Neues hinzukommt, ist, glaube ich, auch die Agenda der empirischen Kulturwissenschaft sehr. Also so quasi ein Institut, das so ständig versucht zumindest, das gelingt dann manchmal besser oder manchmal schlechter, aber im Wind zu stehen und zu erkennen, was tut sich da. Und ich merke das bei mir selber, weil ich ja 2002 nach Tübingen gekommen bin, eigentlich noch als recht junger Mensch, jetzt so ein bisschen was vergangen. Es ist gar nicht so leicht, mit dieser jeweiligen Geschwindigkeit auch mitzugehen, finde ich. Das werden Sie ja bei der Wüstenwelle ja auch kennen. Und das betrifft auch uns, aber es ist immer wieder das Bemühen, glaube ich, nicht in diese Kulturkritik zu verfallen, die man so gerne hat. Alles wird schlechter, die jungen Leute haben nur noch ein Handy in der Hand, sie denken nicht mehr recht nach. Also das wollen wir als Institut vermeiden, und da ist eben auch diese ganze Art von Vergangenheit und die Idee, die aus dieser Neugründung empirische Kulturwissenschaft ist, ist immer ein bisschen so der Zeigefinger, pass auf und schau, was sich da tut.
Aber es ist eben auch ein Päckle, was man mit sich rumträgt.
So ist es.
Inwieweit gab es da früher eine Verbindung zwischen dem Begriff Volkskunde und Heimatkunde? Und der Begriff Heimat hat ja da auch, gerade wo Sie gesagt haben mit Museen, es gibt ja heute auch noch ganz viele Heimatkunde-Museen, und war ja auch ein Schulfach dann.
Ah, genau. Also oft war, das wäre jetzt natürlich tatsächlich eine lange Diskussion, die Sie und mich und alle Zuhörerinnen ermüden würde, um es ganz genau zu machen. Heimat ist tatsächlich ein Begriff, der Volkskunde, wie sie entstanden ist, begleitet hat. Oft aber letztlich so ein bisschen die dilettantische Seite, also die Seite der Dilettanten, das heißt nicht schlecht, sondern eben der Lehrer zum Beispiel, der Sammler vorangetrieben hat. Aber das war eine Koalition zwischen beiden, zwischen dem Institut und zwischen den Heimatforschern. Und kein Zufall daher, dass dieser Heimatbegriff auch immer eine starke Rolle gespielt hat. Und man in allen Schattierungen, die dieser Heimatbegriff, also von der Romantik herkommend, aber dann bis in die 60er Jahre hinein, und wo es eine der ganz großen Folgen sofort war, den Heimatbegriff neu zu sehen, neu zu verstehen, als aktiv zu verstehen. Also nicht etwas, mit dem man so quasi auf die Welt kommt und aus dieser Heimat, aus der man dann auch nicht mehr herauskommt, weil man sich so wohlfühlt, sondern so Pfade in den Heimatbegriff zu finden. Uzieckli zum Beispiel war da ganz berühmt, das voranzutreiben, wo eben Heimat immer was Aktives ist. Und nicht mehr nur ein Gefühl, sondern etwas, was Leute tun, und eigentlich eher in Richtung von Beheimatung zu gehen als von Heimat. Und also so quasi diesen aktiven Teil zu sehen, und nicht die Heimat als das zu sehen, was uns schützt, was uns aber gleichzeitig von anderen abgrenzt. Weil es ja immer auch die Frage ist, von wessen Heimat reden wir überhaupt und wer kann sich diese Heimat einrichten und wer hat da eben keine Möglichkeit. Und jetzt ist man, wenn man über den eigenen Geburtstag, zumindest des eigenen Instituts redet, eben auch sehr euphorisch. Es gibt viele, die sich mit dem Heimatbegriff auch kritisch auseinandergesetzt haben. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass das Institut eine ganz besondere Rolle gespielt hat, noch einmal, weil man diesen alten Begriff so gekannt hat und sich daher um einen anderen gekümmert hat. Hermann Bausinger natürlich, der, glaube ich, schon wirklich viele Heimatkonjunkturen auch erlebt hat, weil das ja auch so ein Begriff ist, der immer wieder auch ein bisschen verschwindet aus dem Diskurs. Dann interessiert das niemanden und zack, bums, auf einmal ist er wieder da oder so und tut immer so, als wäre das jetzt gerade zum ersten Mal. Und da ist manchmal auch ganz gut, wenn man sagen kann, ja, es gibt schon immer wieder diese Nachfragen nach Heimat, das scheint uns auch wichtig zu sein, aber es ist nie dasselbe. Und wir müssen immer ein Stück weit uns auch bemühen, Heimat aus der jeweiligen Gegenwart vor dem Hintergrund der Gesellschaft, in der wir leben, auch zu sehen. Und da wird dem Beheimatung viel wichtiger als das, was wir anstreben, als das, was wir haben und vor allem das, was wir verteidigen wollen gegen andere, die dazukommen.
Vielleicht auch mal den Plural zu wagen.
Das wäre, das wäre, also ihn insgesamt zu öffnen. Ich denke mir, als junger Mensch ist man ja dann immer ganz euphorisch und denkt, das war jetzt die letzte Nachfrage nach Heimat. Das scheint im deutschen Sprachraum nicht so zu sein. Das ist einfach so ein Punkt, der immer wieder Interesse hat, aber es ist nicht dieselbe Heimat, die angesprochen wird. Und ich denke, wir selber kämpfen eben sehr, auch als Angebot an eine plurale und offene Gesellschaft, für einen offenen Heimatbegriff, der eben den Leuten, wenn sie das wollen, auch eine Andockmöglichkeit bietet, im lokalen, aber auch im städtischen Kontext.
Wenn jetzt aber in den 60er Jahren der Hermann Bausinger nicht irgendwie in Tübingen da aktiv geworden wäre, dann wäre das Fach irgendwann abgewickelt worden, ja, oder weitergedümpelt.
Nein, genau. Also wir wären im Konjunktiv natürlich, aber es ist ganz unbestritten, dass Bausinger da einfach eine Lichtgestalt war, der sich das selber auch, er ist nicht mit so quasi als Reformer auf die Welt gekommen natürlich, sondern hat sich das auch letztlich aneignen müssen, draufkommen müssen. Er kommt ja noch aus der Flak-Generation, also hat den Krieg noch erlebt, war in Kriegsgefangenschaft, ist zurückgekommen, Aalen, und ist dann sehr früh, weil das ein großes Thema war, auf das Thema Heimatvertriebene gekommen. Heimatvertriebene, das sind jene Menschen, die als Deutsche in Osteuropa gesiedelt haben, Ostmitteleuropa, und von dort dann bedingt durch ihr eigenes Tun, aber im Wesentlichen auch durch eben die Scheusale der Wehrmacht, der Nazi-Politik vertrieben worden sind. Das waren doch 13,5 Millionen, je nach Schätzung 12,5 Millionen, 13,5 Millionen Menschen, die in ein devastiertes Land gekommen sind, in die Bundesrepublik, die ja selber besetzt war, die selber voll war mit allen Opfern, die vorher produziert worden sind, den Displaced Persons und so weiter. Und dann kommen diese großen Flüchtlingswellen, wo Baden-Württemberg das Bundesland entsteht erst später, eines der Zentren ist, vor allem von Menschen aus dem Sudetenland und dann aber aus den Donauländern. Und es war klar, oder es war unklar, was aus diesen Menschen wird. Also werden sie so quasi ein neues Volk, wird das eine neue Mischung geben, werden das Menschen sein, die den Demokratisierungsschub nicht akzeptieren. Eine Folge davon war, dass die alliierten Truppen da ganz entschlossen waren und wild gemischt haben. Das hat im Übrigen zu den zwei Kirchen jeweils geführt, dass immer eine evangelische und eine katholische mindestens hier da ist, weil sich die nicht um diese alte Trennung gekümmert haben. Und in dieses Umfeld hinein gibt es ein Interesse, deren Erinnerungen aufzuzeichnen. Und da steigt Hermann Bausinger ein, da bekommt er ein bisschen Geld, wie viele andere. Und er merkt aber, dass die Erinnerungen dieser Menschen zunehmend nicht mehr in die jeweilige Gegenwart hineinpassen. Also, dass die Leute eigentlich lieber von ihrem Leben hier erzählen würden, als von wie es ehemals dort war. Und da kommt er auf diese Frage. Erstens sind diese Fragen nach rückwärts, sind die überhaupt die richtigen? Und er wendet sich dann hin in Richtung alltägliches Erzählen. Was erzählen Leute eigentlich? So wie wir, wenn wir im Gasthaus sitzen. Was tun sie? Was verarbeiten sie? Was finden sie wichtig? Und der zweite Punkt, der wichtig ist, die Gegenwart wird für ihn auf einmal bedeutsam. Und von dort her schreibt er dann seine Dissertation über alltägliches Erzählen. Das ist in der Germanistik geschehen, und die Germanistik beschäftigt sich einmal zunächst mit den großen Schriftstellern und nicht mit den kleinen Leuten, und insoweit mag man da schon einen ersten Durchbruch sehen. Und dann eben sind diese Studien zu den Heimatvertriebenen, wo Bausinger Kontakt zur Soziologie aufnimmt, also eine weitere Wurzel, und dann schreibt er seine Habilitation über Volkskultur in der technischen Welt, und das ist so quasi ein Gegensatz. Ich hoffe, das ist aus meiner Rede bisher auch klar geworden. Das ist nicht mehr die ländliche Welt, sondern die technische Welt ist die Gegenwart. Und er hat versucht zu überlegen, was macht eigentlich diese Gegenwart aus? Eine technisierte Gegenwart. Und das ist ein richtiger Durchbruch geworden. Ein Buch, das, finde ich, weiterhin lesbar ist. So. Also vor allem an einem Umbruch, wie wir es auch sind, weil wir ja nicht mehr im Umbruch zur technischen Welt sind, sondern zur digitalen oder künstlichen Intelligenzwelt. Und wir sind, finde ich, auch auf der Suche nach dem, was sich verändert. Also ist es eine große Veränderung oder ist es nur ein bisschen was? Und ähnlich war das mit der technischen Welt. Also ist es, wenn auf einmal alle Leute Radiogeräte haben, was bedeutet das letztlich? Da können wir ja nachher noch weiterreden, wenn sie so quasi aufdrehen. Und das ist, glaube ich, für ihn der Punkt gewesen, das zu verstehen. Und damit hat er so ein Feld aufgemacht, wo er tatsächlich, finde ich, einzigartig war. Ich glaube, das hat er so schrittweise für sich auch gemacht und ist dann eben 1960 als sehr junger Mensch Professor geworden und hat es dann, glaube ich, verstanden, schrittweise das alte, also es war schon auch mit ihm dann eigentlich ein relativ dynamisches Institut, weil viele, oder also es waren nicht viele, aber manche der Studierenden echt auch wilde Hunde waren, wenn ich das alltagssprachlich sagen darf. Es gibt einen Maut, dessen zentrale Aussage war in den 60er Jahren schon, Volkskunde ist eine Sozialwissenschaft. Leider hat er, das war auch der erste Satz seiner Dissertation, den er dann nicht mehr weitergebracht hat, aber es war so ein ganz grundsätzlicher Umbruch und oft ist auch im Werk derer, die scheitern, kann man im Nachhinein das Richtige sehen. Und also das wäre so zum Beispiel einer, der ganz, also nicht nur mit, sondern auch manchmal neben und gegen Bausinger eine Rolle gespielt hat. Oder dann die Beschäftigung, darüber haben wir am Anfang gesprochen, mit der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit. Und da gibt es eben einen Germanisten, Wolfgang Emmerich. Also es sind damals noch oft Germanisten und sie werden dann Volkskundlern wieder zurück. Und der schreibt ein Buch über Volkstumsideologie. Also fasst das noch einmal zusammen. Ein Buch, das für sehr, sehr viel Aufregung unter den Germanisten, aber eben auch bei uns im Fach sorgt. Und das dann immer klarer macht, Begriff Volkskunde, dass man dabei nicht stehen bleiben kann. Und dieses nicht stehen bleiben kann, wird so von verschiedenen Seiten, wie soll ich sagen, inhaltlich, fachgeschichtlich, von der Zeit heraus so gesehen. Aber der Punkt ist, es hätte, glaube ich, auch noch so Schritt für Schritt gehen können. Also da war schon Bewegung drinnen, aber dass es dann so sehr zur Umbenennung gekommen ist, da, glaube ich, sind noch einmal ganz spezifische Konstellationen eben von Bedeutung.
Ja, weil wie kam das denn an in der universitären Szene, wenn jemand so eine neue Art von Wissenschaft betreibt, die nicht bekannt ist, die nirgendwo reinpasst, der womöglich ja Veränderung erzeugt ja immer auch Widerstände.
Ja. Was, also ja, man muss schon 50 Jahre zurückdenken. Es gibt so ein Bild mit Hermann Bausinger, wo er so Tarzanhefte herzeigt und sagt, das ist eigentlich Gegenstand von dem, was er tut. Das hat dann, jetzt will ich gar nicht ein Germanisten-Bashing lostreten, aber es hat die damaligen Professoren sehr dazu angeregt zu sagen, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu untersuchen, sondern unsere Aufgabe ist, den Leuten beizubringen, die Literatur zu lesen. Also es ist so quasi ganz ein anderer Ansatz. Also an der Universität ist er natürlich auf Widerstand gestoßen. Nun muss man aber auch sagen, dass das eine Zeit war, wo andere auch da waren. Jens, also gerade die großen Namen dieser Zeit. Es ist zu einer Fakultätsumbenennung gekommen. Da waren viele Reformköpfe, die sozialwissenschaftliche Fakultät. Dahrendorf war da. Die Sportwissenschaft, die Leibesübungen hat sich in Sportwissenschaft. Also es war schon auch an der Universität Tübingen ein Reformwille da. Im Fach selber haben das viele in der Volkskunde als den Untergang gesehen. Also als das Ende dieses Faches, nicht als Weiterentwicklung, sondern als das Ende, so sehr war man eingeschworen. Und das hat dann auch sehr stark die Tübinger Position im Fach widergespiegelt. Das ist auf der einen Seite die Tübinger, im Übrigen in der männlichen Form. Obwohl das, wir machen dann auch eine Ausstellung, da auch viele Frauen dabei waren. Aber das waren eben die Tübinger und auf der anderen Seite waren es die anderen. Und das ist ja auch so eine Position, die, glaube ich, in der kleinen Stadt Tübingen auch nie so eine ganz schlechte ist, wenn man sich so quasi gegen die Welt stellen kann und wenn man sich als Motor in dieser Welt, das war damals natürlich jetzt noch nicht die Welt, aber so quasi Deutschland, der deutschsprachige Raum stellen kann. Also es hat auch, der Widerstand der anderen hat dann auch irgendwie noch irgendwie mobilisieren für die eigenen Truppen und für die eigenen Gedanken herhalten können.
Aber es war dann schon sowas wie ein Verdrängungsprozess dann auch. Ja. Also die Alten mussten auch raus, sonst zusammen wäre das nicht gegangen.
Also tatsächlich war das auch im Institut natürlich dann ein Kampf zwischen einem älteren Verständnis von Volkskunde und der Gegenwart und dem Gegenwärtigen. an der Universität war das auch ein Kampf um Ressourcen, klarerweise. Wer kann, wir reden ja nachher wahrscheinlich noch um die Umbenennung, die hat auch ganz konkrete Erfolge erzielt. Das sind auf einmal von, vorher waren das bis 68 waren das insgesamt 50, 60 Studenten. 10 Jahre später waren das 600. Also es ist verzehnfacht worden. Da entsteht natürlich auch Neid und vielleicht auch Missgunst, wie auch immer man das sieht. Und im Fach selber war es natürlich schon noch so, dass viele aus den 30er Jahren ihr Reservoir geschöpft haben. Die haben sich da nicht sofort geschlagen gegeben. Also es war schon Kampf, Unruhe. Vor allem aber auch darum, weil das nicht nur ein Professor vor sich hergetragen hat, sondern weil da Studierende mitgetan haben. Und bei Studierenden muss man nur kurz vorsichtig sein, das waren oft 26, 27, 28-jährige Männer und Frauen, die kurz vor der Dissertation gestanden sind. Also es war nicht mehr so, wie wir heute Studierende verstehen, als 18, 19-Jährige, sondern eigentlich voll erwachsene Leute, die man halt damals noch in dieser ständischen Universität als Studenten gesehen haben, die einmal zunächst zuhören sollen. Und da sind die Tübinger ja, losmarschiert.
Nochmal ganz kurz, Herr Bausinger hat noch in Germanistik seine Facharbeit gemacht und dann zur Soziologie ein bisschen Beziehung. Und wie hat er dann aber dieses Institut sich quasi unter den Nagel gerissen fast schon?
Also ja, das war eben dieses Institut und die Volkskunde war bei der Germanistik mit angesiedelt, Universitär, genau.
Also gab es schon
und
den Link?
Es gab diesen Link, auch über dieses Erzählen, das alltägliche Erzählen. Und mit Bausinger hat sich das Institut dann auch richtig verselbstständigt. Da ist er, weil er der erste, nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Professor war. Und das ist dann auch als Institut sehr gefestigt geworden. Und ein Stück weit sind dann sukzessive auch die Verbindungen zur Germanistik schwächer geworden und die Verbindungen zur Soziologie stärker. Also es hat sich so quasi neu arrondiert, neu hergestellt. Entsprechend der Interessen, die dann damals dominant und interessant waren.
Freigeschwommen.
Damit es möglich war, so quasi von der Hochkultur in eine andere Kultur zu kommen. Das war ja der ganz große Sprung.
Und das ist in der Germanistik schon immer noch mehr so, dass da die Hochkultur.
Also wenn
dominiert.
Man letztlich, ich meine, die haben ihren Kulturbegriff dann auch erweitert, aber letztlich geht es ja noch weiterhin um Kunst, um Literatur, die per se letztlich auch so definiert ist durch ihre Zugehörigkeit und nicht so wie wir, die halt so sagen, uns interessiert, was die Leute dann auf der Straße tun oder was sie am Fußballplatz daherreden oder wo Sprache ein Merkmal ist, Dialekt zum Beispiel, andere auszugrenzen. Das ist dann einmal zunächst nicht der klassische Gegenstand der Germanistik. Ja.
Dann zur Umbenennung. Damals, Bausinger hat es übernommen, da hieß es noch eben Volkskunde.
Genau.
Und wo kam dann der Begriff empirische Kulturwissenschaft her?
Also Sie müssen sich da vorstellen, und ich habe ja vorher eingeladen ans Institut, ich kann auch allen noch einmal den Raum zeigen, die Studenten haben weiter unten die sogenannte Dunkelkammer besetzt. Es ist dann schnell auch ein Bierautomat eingerichtet worden, so dass man die abendlichen Sitzungen, also ich finde es auch irgendwie eben, es ist eine andere Welt, die man sich ein bisschen auch vor Augen führen muss. Und ich erzähle es nicht da, um den Leuten zu sagen, die haben noch Bier getrunken, sondern ein Institut war vielleicht auch nochmal was anderes und ein Studierender im Institut war was anderes. Also man hat viele Jahre da auch zugebracht, auch so kleinere Beschäftigungen gehabt. Und es war ein Institut, das, auch das muss man mit der Bausinger bedanken, das sehr flache Hierarchien gehabt hat. Und das sehr früh auf Teamarbeit gesetzt hat. Dadurch haben diese Studierenden auch ganz andere Spielräume gehabt. Und diese Spielräume sind dann eben zunächst einmal genutzt worden, um das Fach inhaltlich neu aufzustellen, das aber zunächst noch Volkskunde hat heißen sollen. Also eben Zuwendung zur Massenkultur. Da war man theoretisch sehr geprägt, auch von der Frankfurter Schule, also Kulturindustrie. Das waren auch Leute, 68, die marxistische Ansätze mitgenommen haben, aber die auf alle Fälle wissen wollten, wie es in der Gegenwart funktioniert. Die auch irgendwie wissen wollten, wie Ungleichheit funktioniert zum Beispiel. Also man wollte da nicht mehr nur so auf Kultur schauen oder auf ganz geschweige Erfolg, sondern man wollte irgendwie die gegenwärtige Gesellschaft in der Bundesrepublik verstehen, die ja selber dynamisch geworden ist. Und man wollte sich selber auch ein bisschen als Teil von Kultur sehen. Solange ich diesen alten Kulturbegriff habe, sind ja irgendwie die Schriftsteller, die Oper, das ist Kultur. Aber wir zwei, wie wir jetzt da davor sitzen, wir könnten da nur was lernen, wir würden da nicht dazugehören. Und so quasi das anders zu sehen, das hat, glaube ich, schon ein paar Anstrengungen gebraucht. Und da waren die Studierenden zum Beispiel wichtig. Und dieses Austauschen eben von statt Volk, Kultur, dann weiter Kulturbegriff. Man wollte nicht mehr künden, sondern man wollte Wissenschaft, man wollte Theorie, hat sich dann redlich abgemüht, man wollte methodensicher sein, man hat sich um den Alltag gekümmert. Das waren so Vorstellungen, wie das Fach ausschauen sollte. Und in dieses Neufinden des Faches ist dann zunehmend die, wahrscheinlich auch ganz klar, die Benennungsfrage gekommen. Und in der Benennungsfrage hat es ganz große Debatten, Unterschiede auch gegeben, wie immer, wenn es um Namen geht. Es hat eine starke Gruppe gegeben, die sich in Kultursoziologie umbenennen wollte. Da sage ich vielleicht nachher noch einen Satz dazu, weil es die Soziologen ja schon gegeben hat. Ein anderer Begriff war Soziokulturologie, also auch so quasi neue Begriffe, die man versucht hat zu finden, indem man eben immer Kultur und Gesellschaft versucht hat, nebeneinander zu sehen. Ein Begriff, der vom Fach selber eher, also es hat dann die Vertreter gegeben, nicht in Tübingen, die bei Volkskunde bleiben wollten oder bei europäischer Ethnologie, also Namen sind da ein großer Streitgegenstand gewesen. Tübingen hat auf die eigenen Fahnen zunächst eben Kultursoziologie geschrieben, weil man eigentlich Soziologie betreiben wollte, aber auf Kultur blicken. Und da hat aber die Fakultät und dann auch das Institut für Soziologie einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die gefunden haben, das machen sie eigentlich selber. Und sie wollen das auch weiter selber machen. Und die Soziologie war ja zum damaligen Zeitpunkt ein eher konservatives Institut. Tenbruck, schon ein cleverer Mensch, aber politisch sehr konservativ, der 68 sein Institut einfach zugesperrt hat und gehofft hat, er kann so quasi die Studentenrevolte zugesperrt überleben. Also es war diese Soziologie dann auch nicht so, wie man das gerne gehabt hätte. Und es ist eben auch nicht von Seiten des Fachbereichs erlaubt worden. Und dann, das ist Ende 1970 klar geworden, und dann ist eine Art Katerstimmung entstanden, so was jetzt. Und da kommt jetzt wieder Bausinger ins Spiel, der bei einer Sitzung oder bei der ersten, ich glaube, das war am 13. Januar 71, so quasi, damit man es noch ein bisschen hat, in diese Katerstimmung hineinkommt und sagt, ihm wäre halt jetzt der Name empirische Kulturwissenschaft eingefallen, weil er das irgendwie bezeichnet, was alle interessiert, Kultur, aber weil man es eben empirisch untersuchen wollte, also nicht durch Texte, sondern durch Beobachtung. Und alle waren dann so alarmt, dass sie diesen Kompromiss mehr oder minder einstimmig akzeptiert haben, aber es war nicht am Anfang ein Begriff, der, also es war ein Kompromiss, es war nicht der Begriff, wo jetzt dann alle Juhu und Halleluja geschrien haben, sondern ja, okay, dann ist es so. Und die nächsten Jahre sind dann, glaube ich, drum gegangen, kann der Begriff mit Inhalt gefüllt werden oder mit sinnvollem Inhalt. Also das war schon noch sehr offen zu dem Zeitpunkt. Aber es ist dann schnell auch, was bei uns immer wichtig ist, auch das Akronym, die EKW dann dazugekommen. Und dann hat man sich auch da, finde ich, mit ganz vielen Themen, alten wie neuen, diese empirische Kulturwissenschaft aufgefüllt und hat sie, wie ich mir doch denke, zu einem richtig interessanten, für Studierende, aber auch für die Öffentlichkeit, das ist ja dem Fach auch immer wichtig, nicht so nur im Elfenbeinturm, also unserem Haspelturm zu stecken, sondern soweit es halt eben geht und soweit es in der jeweiligen Zeit auch möglich ist, das, was man hat, auch in die breite Öffentlichkeit als Diskussionsgegenstand zu betreiben.
Eine echte Marke. Warum hat sich der Begriff europäische Ethnologie, warum hatte der keine Chance?
Ja, als ich nach Tübingen gekommen bin, war ich ja für europäische Ethnologie und habe da auch einmal mir gedacht, okay, schauen wir uns das einmal an. Der Begriff hat damals eine starke Seite gehabt, nämlich das Europäische, weil er eben über das Deutsche hinausgewiesen hat oder über das Schwäbische. Und natürlich ist in den 70er Jahren auch schon klar geworden, dass vieles, also Gastarbeiter, Zuwanderung und Apostroph, Mode, Jeans, was auch Schlager, dass vieles ja nicht mehr auf Deutschland begrenzbar ist. Und daher europäisch durchaus eine Erweiterung, auch so eine Vergleichsbühne hätte geboten hätte. Das war aber für die Tübinger nicht der Punkt. Sie wollten ihr Fach modernisieren und es nicht weiten. Und das Zweite ist, dass Ethnologie ist ja der Ethnos-Begriff drinnen und genau den wollte man ja loswerden. Und jetzt finde ich auch tatsächlich nach fast 20 Jahren des Daseins in Tübingen, dass empirische Kulturwissenschaft Recht hat. Also das, und man kann empirische Kulturwissenschaft, das strengen wir uns, glaube ich, auch an, auch auf einer europäischen Ebene irgendwie praktizieren, weil es immer wieder drauf kommt, Fälle zu finden, Orte zu finden, wo man eben das, was einen interessiert, auch untersuchen kann. Und darum finde ich, bin ich mit europäischer empirischer Kulturwissenschaft. Aber heutzutage ist ja 20 Jahre später auch Europa manchmal fast zu eng. Also um nicht in den Eurozentrismus zu verfallen. Also ich sage nur, Begriffe, die irgendwann dann als Fortschritt gesehen werden, können auch vielleicht schnell wieder eng werden. Und für uns tatsächlich, wir sind kein großes Institut, aber ist es, glaube ich, schon in dieser Welt immer wieder Punkte zu finden, die wir natürlich auch verstehen, sprachlich, aber auch deren Hintergrund wir kennen, wo wir finden, da tut sich was Interessantes. Und jetzt auf empirische Kulturwissenschaft nochmal bezogen. Ich glaube, das merke ich auch in jeder Vorlesung, dass das halt darum ein guter Begriff ist, weil man sagen kann, was wir hier tun ist, wir sind eine Wissenschaft, wir interessieren uns für Kultur, aber wir tun das nicht dadurch, dass wir Gedichte untersuchen, sondern dass wir in die Welt hinausgehen. Und das ist so quasi mein eigener Friedensschluss mit empirischer Kulturwissenschaft, weil genau das ist, was mich auch interessiert.
Ein Fehler, der regelmäßig gemacht wird bei der Benennung, ist, dass man dass Leute den im Plural benutzen.
Ja.
Was ist da der Unterschied zwischen Einzahl und Plural?
Dann? Also es gibt zwei Punkte noch, wenn ich noch einen hinzufügen darf. Das Empirische ist ja lange klein geschrieben worden. Also so quasi in unserer Gründungsurkunde kommt empirisch klein vor. Und erst so ab der Jahrtausendwende, vielleicht auch durch Rechtschreibfehler, vielleicht aber auch, weil die EKW erwachsen geworden ist, ist das E groß geworden, würde ich ja mal sagen. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist das Kulturwissenschaften. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so, weil es sehr lange diese ganz klassische Kulturwissenschaft gegeben hat, die eben am Werk Einzelner interessiert war, Künstler, oder eben wie die Archäologie letztlich an, die damals ja auch nicht an Alltagskultur in der Vergangenheit, sondern so quasi an sehr repräsentativen Gegenständen. Gegen diese Kulturwissenschaft hat man sich ein Stück weit gewandt und das hat man vielleicht nicht anders können, als es im Plural zu nennen. Vielleicht ist aber die empirische Kulturwissenschaft auch so gut, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ein Singularbegriff austaucht. Aber das meine ich ein bisschen ironisch jetzt.
Und dann hat der Begriff ja auch seinen Siegeszug von Tübingen aus angetreten. Ja?
So ist
auch
es.
Weitere Institute sind gefolgt.
So ist es. Also zunächst nicht. Zunächst ist Tübingen so ein bisschen ein gallisches Dorf gewesen und geblieben. Und das hat so ein bisschen so eine Art Inselsituation geschaffen. Man ist stolz drauf, aber das Leben, es ist auch immer, man ist allein geblieben, klarerweise. Und das ist eigentlich bis so um 2012 herum. Also hat das keiner nachgemacht. Und das hat die Tübinger auch irgendwie ein bisschen so selbstverdrossen gemacht, finde ich, oder überlegt, war das wirklich so schlau? Und jetzt aber in den letzten Jahren, Zürich hat sich umbenannt, Hamburg hat sich umbenannt.
Die hießen alle noch Volkskunde?
Die haben alle Volkskunde geheißen, ja. München hat sich umbenannt. Und daher sind wir jetzt auf einmal, ja, im 50. Jahr so auf der Siegerstraße. Ich meine es jetzt gar nicht, ich meine es ein bisschen ironisch. Also, aber der Begriff scheint sich, so wie er in Tübingen gefüllt worden ist, scheint da eine gute Marke geworden zu sein. Und für uns selber, finde ich, ist es auch gut, wenn es mehrere gibt, die über diesen empirischen Kulturwissenschaft, wenn die mit dem arbeiten. Also man ist dann, irgendwie kann man sich da mit anderen noch besser unterhalten. Und das ist, glaube ich, auch eine dieser ganz schönen Sachen der Geburtstagsfeier. Wir sind nicht mehr allein in der Welt. So.
Ja, Sie haben es gesagt, man muss es mit Inhalten füllen dann auch und auch immer wieder an Grenzen stoßen. Wo sehen Sie da ja auch Stärken, aber vielleicht auch Schwächen im Begriff und im Zusammenspiel mit Inhalt.
Ja, genau. Also wenn wir noch bei der Gründungszeit vielleicht oder bei der Umbenennungszeit bleiben, weil ja nachher noch 50 Jahre gefolgt sind, dann war zum einen ganz zentral die Öffnung des Kulturbegriffs, also der weite Kulturbegriff, der letztlich jedem auf der Straße, auf dem Fußballplatz, jedem, der irgendwo im Hotel arbeitet, auch sowas wie Alltagskultur zuschreibt. Das ist eine wahnsinnige Öffnung gewesen, die man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, aber die damals wirklich fast ein Stück weit revolutionär war, finde ich. Und die uns alle auch erst so quasi ins Spiel gebracht haben, wenn man an Kultur denkt. Dieser Kulturbegriff hat sich dann als interessant, aber auch als schwierig erwiesen, einfach schlicht, wenn alles Kultur ist, was ist dann nicht Kultur? Also so quasi, dann tut man sich schwer. Das ist sicher etwas, wo man dann auch gemerkt hat, man muss weiterarbeiten. Das Zweite ist, die Themen, die sich die empirische Kulturwissenschaft dann schnell an Land gezogen hat, das waren sehr neue Themen. In Tübingen darf ich auch sagen, dass aus meiner Sicht die empirische Kulturwissenschaft ein Stück weit die Medienwissenschaft mitbegründet hat, sagen wir es einmal so vorsichtig, weil es mehrere Projekte auch bei den Dissertationen doch 4, 5 gegeben hat, die medienwissenschaftlichen Inhalts waren. Und auch zum Beispiel die Tagesschau oder das Sandmännchen, also Themen, die Ost-West und so weiter, die vom Institut Obenwald-Bausinger eben über die Erzählforschung auch zur Medienwissenschaft gekommen ist, Fernsehen. Ich finde, er hat auch einmal einen tollen kleinen Aufsatz, Bemerkung geschrieben, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Den erzähle ich den Studenten gerne, die wissen dann nur nicht mehr, was das eigentlich so genau ist. Bausing hat dann mal einen Aufsatz geschrieben, was passiert eigentlich, wenn eine Zeitung ins Haus kommt. Also wer liest welche Teile und davon, wer welche Teile liest, also wer ist für die Todesanzeigen zuständig, wer für den Sport, wer für die Politik und wer fürs Kochen, das zeigt total, in welcher Art Beziehung diese Familie nimmt. Also Bausinger und die Medienforschung, die am Institut da ins Leben gerufen worden ist, hat sich viel stärker nicht nur mit dem Medium, sondern der Veralltäglichung des Mediums auseinandergesetzt. Also wie wird das Medium Alltag und wie verändert es den Alltag? Und hat sich da, wie ich finde, relativ weit auch hinaus gewagt. Das Medieninteresse ist schon weiter da und besteht auch in der Gegenwart. Wir zum Beispiel haben gerade eine Professur so für künstliche Intelligenz, Digitalisierung ausgeschrieben. Aber man hat das Tempo nicht mehr ganz halten können, weil Medien in den 70er Jahren natürlich ein stark wachsender Bereich waren. Das kann man auch bei uns an der Uni sehen. Dann hat es andere Themen gegeben, die nicht neu waren, sondern die alten Themen, die man aber gegen den Strich gebürstet hat. Und ein Beispiel, ein ganz für uns so heldenhaftes Beispiel, wenn ich das so sagen darf, eine Ausstellung, die gleich nach der Umbenennung gemacht wird, Unbehagen an Weihnachten. Auch das wäre jetzt heutzutage nicht mehr so wahnsinnig sensationell. Aber was damals eben zum ersten Mal gesagt worden ist, ist, Weihnachten ist gar nicht das Fest des Friedens, sondern Weihnachten ist oft auch das Fest der familiären Gewalt, der Auseinandersetzungen. Geschenke sind nicht nur eine Gottesgabe, sondern wir alle taktieren mit Geschenken. Das hat für wahnsinnig viel Aufregung in der Stadt auch gesorgt. Und als drittes Beispiel vielleicht noch, einfach noch einmal zum Sehen, wo dann die EKW damals neu war. 1977 feiert die Universität ihr Jubiläum, ihr Gründungsjubiläum und feiert sich einmal zunächst selbst. Die Professoren, die damals hat man gesagt, die obere Stadt und letztlich auch die Kultur, die die Professoren repräsentieren. Und die EKW hat dann dagegen eine Studie über die untere Stadt entgegengestellt, die Kultur der unteren Stadt, also die Weingärtner, die Gogen, wen auch immer. Also das schaut ja heute alles ganz hübsch aus oder so, aber so, dass man sich diesen Kontrast gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Aber damals war es eben, die einen haben Kultur und die anderen leben im Dreck. So ein bisschen sehr auf den Punkt gebracht. Das sind fleißige Leute, aber irgendwie mit Kultur haben die höchstens dann zu tun, wenn sie im Weingärtnerchor singen. Aber alles andere, nichts Kultur. Und in diesem Buch ist zum ersten Mal gezeigt worden, nee, das stimmt ja gar nicht, die haben sowas wie Alltagskultur. Und das ist 76, glaube ich, abgeschlossen worden und das war der Bestseller. Da sind 16.000 Exemplare verkauft worden. Also das haben wir später nie mehr erreicht. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass die große Zeit der empirischen Kulturwissenschaft. Man neigt dann immer dazu, wenn man über die Vergangenheit redet, so quasi die Kindheit, so in den Vordergrund zu rücken. Das ist auch unser Thema, denke ich mir. Aber was man damals sieht, ist so quasi, wie vielen da ein Licht aufgegangen ist. Nämlich ein Licht, das sie auch zur Kultur gehören, auch was mitzutun haben, auch eine Rolle spielen. Und das, was Kultur ist, nicht einfach irgendwie von oben vorgegeben wird, sondern dass wir uns das alltäglich aushandeln. Das ist so quasi das Licht, das da aufgegangen ist. Und das waren so quasi, mit diesen drei Beispielen wollte ich sagen, man hat wirklich was Neues gefunden, man hat das Alte neu gesehen, auch kritisch gesehen, vielleicht manchmal auch übers Ziel geschossen, weil man dann auch eben politisch sein wollte. Das stellt sich aber dann auch immer nach dem Standpunkt heraus. Und man hat eben auch, glaube ich, wirklich einen ganz kreativen Zugang auch geschaffen, wie wir uns selber verstehen können, wie wir uns selber begreifen können, welche Rolle der ganz normale Mensch in dieser Welt spielen kann.
Und das Lokale hat ja dann schon auch zu besonderen Erfolgen geführt. Wenn man zum einen hat man das Forschungsfeld direkt vor der Haustür, zum anderen interessiert es die Leute im besten Fall dann ja auch noch,
genau, also wir haben es ist ja in den Anfang der 70er Jahre das Institut umgebaut worden, der Turmhelm ist abgehoben worden, weil die Konstruktion nicht gut war. Also ein Institut im Umbau, und so hat man sich auch selber verstanden. Und zum Teil dieses Umbaus hat auch gehört, dass man eben durchlässig ist, dass man nicht die Ergebnisse dann nur für sich irgendwie publiziert, sondern auch in die große, weite Welt hinaus trompetet, sagen wir es einmal so, sagt, erzählt, ausstellt, Ausstellung der als Medium ganz wichtig, aber dass das eben auch Teil der Beschäftigung mit Studierenden ist. Und das ist eigentlich bis heute so, wir haben Projektstudien und die drei Semester gehen mit Masterstudierenden und an deren Ende steht immer eine Veröffentlichung, aber eben auch eine Ausstellung, eine Kooperation mit den Medien, also es ist immer auch der Punkt, dass zu vermitteln. Und das, glaube ich, macht auch von Anfang an die empirische Kulturwissenschaft aus. Und wir haben jetzt eine Reihe auch ins Leben gestartet im Zuge des Jubiläums, weil ganz viele Studien auch in den Dörfern und Städten der Umgebung entstanden sind. Kiebingen zum Beispiel. Gestern haben wir über Dusslingen geredet, weil das bekannt ist für die Trachtendörfer. Wir werden in einer Woche über Dialektforschung reden. Remmingsheim, dort eben, dann geht's weiter. Altingen, Mössingen, ganz berühmt durch dieses Buch. Da ist nirgends was gewesen außer hier. Also der Faschismus gegen der Widerstand gegen Nationalsozialismus. Also es ist, glaube ich, auch immer ein bisschen so das Laboratorium und das Testfeld für die empirische Kulturwissenschaft gewesen. Und es ist auch weit. Vielleicht ist das auch die beste erforschte Region, zumindest von unserer Seite her.
Und dann, wie gehen Sie mit dem Widerspruch um Alltagskultur und dann eine wissenschaftliche Hochsprache?
Ja.
Das ist dann halt auch wieder, dass man es auch so erzählt, dass es auch die Nicht-Studierten verstehen?
Also ich denke mal, das ist ein ganz bestehender Widerspruch, der tatsächlich nicht leicht zu lösen ist, weil natürlich Wissenschaft auch in die Wissenschaft hinein selber wirken will. Und zweitens, was wir in der Gegenwart noch viel stärker merken, dass Wissenschaft ja in einem internationalen Rahmen, also auch Englisch publiziert zum Beispiel, agieren soll. Daher ist es irgendwie immer wieder vor neuen Herausforderungen zu sehen, wie man das auch versucht, wie man das auch erreicht. Manchmal gelingt es tatsächlich, also den Widerspruch können wir, glaube ich, nicht auflösen. Wir können immer wieder versuchen, da ein bisschen uns selber so quasi am Schopf zu packen und zu sagen, was hat diese Veränderung mit sich gebracht und was können wir da dagegen steuern. Und ich finde auch immer, die empirische Kulturwissenschaft muss auch ein bisschen so ein Institut sein, das nicht nur mit dem Fluss schwimmt, sich davon treiben lässt, sondern das auch immer wieder ein bisschen so schaut, wo stehen wir da, und möglicherweise dann auch selbst als kleines Institut so den Gegenschwung antritt, um zu schauen, wie weit man dann kommt. Also ich habe mich ein bisschen um die Frage herumgedrückt. Es ist nicht ganz leicht, aber ich finde, wenn man alles jetzt zusammennimmt, und das ist, denke ich mir, auch bei uns der Punkt, wir versuchen ja den Studierenden auch zu sagen, mach's nicht einfach so, dass du irgendwie das Studium fertig hast und dann, sondern versuche das, was du lernst, auch vorher schon in die verschiedenen Medien zu tragen. Und so als ganzes Paket, glaube ich, tun wir da schon was. Ja.
Und einiges von dem, was da auch entstanden ist, kann man ja jetzt auch mitnehmen und miterleben. Es gibt zwei Ausstellungen und ja, diverse Veranstaltungen.
Also wir haben ja ein ganzes Jubiläumsprogramm, das auch auf unserer Homepage sichtbar ist. Wir haben eine Jubiläumsfeier gehabt, da waren 800 Leute dabei, das ist online leider. Eigentlich hätte ich gedacht, das wird eine Riesenparty in der ganzen Stadt. Nun ist es nicht geworden. Die Gründe kennen alle. Wir haben aber eben am Schloss oben zwei Ausstellungen. Die eine ist schon offen. Da geht es sehr stark um die Dinge, die die empirische Kulturwissenschaft sehr interessiert haben, die Punkerjacken, wo man immer so über die Objekte dann auch die jeweilige Gegenwart verstehen kann. Und ich mache jetzt gerade mit Studenten zusammen eine Ausstellung, wo es um diese Umbenennung nochmal konkreter geht. Das schaut immer im ersten Moment auch sehr akademisch aus, aber ist es, glaube ich, nicht. Sondern weil es eben diesen Anspruch gibt, das hat auch ein bisschen unser, nicht gerade die EKW hat unser Leben verändert, aber ein bisschen die Perspektive drauf, wie wir das Leben sehen können. Und ich fände, es wäre schön, wenn da der eine oder die andere auch da mal hineinschauen würde. Wird da ein paar Kataloge natürlich gemacht und das Übliche. Aber wir versuchen auch anderes Programm auf die Reihe zu kriegen. Dieser Gang durch die Dörfer jeden Sonntag. Wir haben einen Film mit Hermann Pausinger gedreht, damit wir auch ihn einfach als Person dokumentiert haben. Es gibt, werden schnell ein paar Podcasts kommen. Also es ist da irgendwie echt was los am Institut und mit den Studierenden zusammen und das irgendwie stärkt nach innen, aber wir wollen eben auch bewusst nach außen zeigen und wir würden uns auch dann, sobald das möglich ist, über jeden schauen, der diese Einladung folgt am Anfang. Werfen Sie auch einen Blick ins Institut hinein, das ist nicht verboten, sondern Universität soll ja offen sein. Und dann kann man, glaube ich, über die verschiedenen Orte auch ganz gut verstehen, wie dieses Fach in der Gegenwart tickt. Und ich glaube ja, dass ich es ja nicht vergesse, natürlich haben wir so quasi die heroische Zeit auch in der Vergangenheit, weil da auch tatsächlich was passiert ist. Und wir versuchen aber diese heroische Zeit eben auch nicht nur jetzt in die Gegenwart zu transportieren, sondern da auch vieles weiterzuentwickeln. Und das kann man dann, glaube ich, auch ganz gut sehen.
Ganz viele Leute fragen ja sicher auch, wenn man EKW studiert oder so, was kann man damit denn anfangen und so?
Genau.
Und da können Sie vielleicht dann nochmal ein bisschen auch jetzt nochmal sagen, ja, wer war denn in der Vergangenheit vielleicht oder aus wem ist denn schon was geworden?
Genau. Also das ist ja so, auch merkt man auch bei den Studierenden, dass die bis Weihnachten, wenn sie anfangen zu studieren, kapiert haben müssen, was EKW ist, weil dann die Oma, der Vater oder wer auch immer fragt, wie heißt das und was tut man damit? Und natürlich ist das kein Fach, das man von der Schule her kennt. Und es ist kein Fach, das wahrscheinlich die Eltern schon gemacht haben. Also der Vater war Jurist, also werde ich auch Jurist. Also ist das ein Fach, das man sich tatsächlich irgendwie aneignen muss. Und wir versuchen, das dadurch zu machen, dass wir die Leute sehr auch dazu bringen, praktische Sachen zu tun. Also schon das, was Wissenschaft ist, zu verstehen, aber sehr früh auch so einen Dialog mit der Wirklichkeit herzustellen. Ich sage sehr bildlich, auch immer in der Lage sind, Nägel in die Wand zu schlagen. Und wir merken im Übrigen auch, dass in der jetzigen Welt Studierende auch ja nicht irgendwie mit nichts daherkommen, sondern viele haben ganz viel großes Verständnis von der digitalen Welt. Was wir zum Beispiel gemerkt haben, als Corona gekommen ist, waren wir als Institut schon einigermaßen, aber nicht wirklich gut vorbereitet. Und richtig geholfen haben uns dann wirklich manche Studierende, junge Leute. Und jetzt, was wird man draus? Natürlich kann man dann die ganz großen Museumsdirektoren jetzt herbeizitieren, weil wir da auch wirklich eine starke und wichtige Rolle spielen weiterhin. Wir haben auch viele jetzt, die so im ganzen Bereich, was ich auch mache, Diversität von Gesellschaft tätig sind, weil Gesellschaft sich einfach zunehmend verständigen muss, wie kommen wir zu Spielregeln, wie wir miteinander umgehen. Und dass nicht sofort das erste Skandal gleich auch der beste ist, sondern dass man näher hinschaut. Jetzt eben der Versuch dann über künstliche Intelligenz, Digitalisierung, so ein weiteres sehr gegenwartsbezogenes Feld aufzubauen. Und ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt. Also jetzt das Institut selber hat da ganz viele Schwerpunkte, historisch gegenwärtig. Deutschland, aber eben auch nicht nur Deutschland, schon ein bisschen drüber hinaus, wenn es gut und richtig ist. Diversität, Migration, Museum, Ausstellung, Erinnerungskultur ist ein wichtiges Thema. Neu hinzu eben, weil auf Cyber Valley, aber eben auf Alltag heruntergebrochen. Und was wir merken ist, dass Leute, also wir haben jetzt bisher noch niemanden in die Bundesregierung gebracht. Und es ist auch noch niemand Ministerpräsident geworden, obwohl ich glaube Kretschmann einmal am Institut irgendwie kurz vorbeigeschaut hat als Student. Und ich glaube auch nicht, dass wir so quasi wie soll ich sagen, bei Daimler jetzt die Direktoren stellen. Aber wir haben es in der Gegenwart mit einer Gesellschaft zu tun, die sich doch viele Fragen stellt. Und da, glaube ich, Antworten zu finden oder Dialog herzustellen, das sind Aufgaben auf der kulturellen Ebene, die empirische Kulturwissenschaftler gut taugen. Und wir sind auch wirklich stolz, dass wir nach allen Umfragen, die wir haben, eigentlich auch keine Arbeitslosen sind. Also wir sind in der Gegenwart ein stolzes Institut.
Ja, nun da werden wir auch weiter drauf schauen, auch von der Wüstenwelle aus. Wir haben jetzt hier noch weitere Gäste und das Thema ja, ist spannend und da geht einem nie aus, der Gesprächsstoff. Vielen Dank, Herr Johler, dass Sie da waren und schönes Jubiläum noch weiterhin.
Ja, danke, dass ich eingeladen worden bin und habe mich gefreut, Antworten zu geben.
Sehr gerne.